Talk mit Tees.
Kabarettist Frederik Hormuth geht bald mit einem neuen Programm auf Tour. Kurzer Mikrotest.
Test. 1, 2, 3, Pegel.
Magst du das auch nicht, wenn du an einem Veranstaltungsort bist und du musst schon diesen Test machen?
Und man Soundcheck
hat immer,
an sich.
Man hat immer schon das Gefühl, man muss witzig sein dann auch gleich.
Ja, vor allem, weil da sitzen ja 10 Techniker, die alle wirklich überhaupt nicht zuhören und die dich angucken, ne, wie so ein Autounfall. Und du denkst immer so, gestern war diese Pointe eigentlich noch, aber das ist ja ein Soundcheck, es hat keine Bedeutung, zieht sich trotzdem runter. Ne? Du kannst da drüber stehen, wie du willst. Furchtbar. Fernsehaufzeichnung, weißt du, der Durchlauf vorher.
Ja.
20 Leute im Raum, alle beschäftigt mit ihrem Job. Natürlich. Und du musst diese Witze machen mit den Pausen, damit auch die Länge stimmt. Weil es ist ja, ne?
Ja, und die Kamerafahrt und in den Pausen schon geplant werden
können. Würden eigentlich Grillen zirpen, wenn welche im Studio wären.
Frederik Hormuth ist mal wieder zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Gerade aus Prero zurück.
Ja, irre, oder? Als wäre es ums Eck, du. Ich hatte da noch mal einen Auftritt in Prero an der Ostsee. Ich liebe die Ostsee.
Ja, klar.
Und ich bin jetzt für diesen einen Auftritt, da knapp 800 Kilometer hochgedüst, also Tourplanung katastrophal, die Gage stimmte und die Landschaft stimmte und das Publikum war großartig, der Abend war super. Ich musste aber gleich am nächsten Morgen um 6 wieder ins Auto und zurückdüsen, weil ich ja gerade eigentlich im Probenstress bin für mein neues Programm.
Das ist richtig. Ich kannte den Ort Prero noch nicht mal. Also ich komme oben von der Ostsee, allerdings der Westteil, Lübeck, Travemünde die Ecke. Aber Prero.
Auf dem Dach.
Prero hatte ich noch nie gehört. Ja. Auf dem Dach.
Genau.
Sehr schöne Gegend dort.
Ja.
Und vorher warst du auch an der Ostsee, ne? Mit Familie.
Urlaub, stimmt, ja, richtig. Urlaub. Ah, du hast mich verfolgt.
Ich hab das gesehen. Bei Instagram.
Ja, nee, klar, ja, ich liebe die Ostsee. Also das ist wirklich, die ist so weit weg für so ein Südhessen. Mhm. Und man fährt so furchtbar weit. Aber es ist eine Landschaft, die unglaublich zu mir spricht.
Dann wieder zurück natürlich nach Hause an dem neuen Programm arbeiten. Wie anstrengend ist es, ein neues Programm zu erarbeiten? Also so das alte läuft ja manchmal so 2, 3, 4 Jahre, dann kommt was Neues. Ne? Aber jetzt sich hinsetzen und irgendwann die Deadline rückt näher, das hören wir von allen immer. Keiner ist rechtzeitig fertig. Das gibt's nicht, ne? Aber doch, bei dir schon.
Also sagen wir so, weißt du, wir politischen Kabarettisten, wir haben ja immer so ein bisschen so Themen und rote Fäden im Programm, die aber dann doch eher auch ein bisschen zeitgenössischer sind und die jetzt gar nicht so eine lange Haltbarkeit haben wie jetzt das Mann- und Frau-Thema.
Das stimmt.
Oder das Ikea- und die Bahn-Thema, sodass eigentlich so nach 2 Jahren denkst du auch, passt das Programm noch in die Zeit, braucht man nicht was Neues und dann ist, also ich bin eigentlich schon nach 1,5 Jahren immer heiß auf ein nächstes Thema. Und dann ist man schreibt ja nicht sein aktuelles Programm einfach komplett um. Das wäre ja auch Energieverschwendung, abgesehen davon, dass es ja auch schön ist, das Programm.
Ja.
Für Menschen, die es zum ersten Mal hören. Aber ich bin immer heiß aufs Nächste. Ich will immer weiter.
Ist für dich nicht anstrengend, sich dann hinzusetzen und den Druck zu haben, aber auch, denn der Name von dem Programm, der steht natürlich schon. Und die Termine für das Programm, die stehen ja auch schon.
Ja, noch absurder ist ja, dass der Name, der Titel immer steht, bevor eine Zeile geschrieben ist. Das ist immer großartig. Ich weiß nicht, um was es geht, aber es klingt gut.
Es fehlt nur das Programm.
Ja, nee, aber also wenn man eine grobe Linie hat, eine Idee, dann arbeitet man auf dieses Ziel hin. Und das macht eigentlich, ich finde das unglaublich toll. Das ist gerade als politischer Kabarettist, da kannst du dich jetzt nochmal wieder mit Recherche in Themen reinbegeben und auch nochmal über Sachen. Bist du gezwungen nachzudenken, wo du so im Alltag gar nicht zukommst? Du kannst wirklich eintauchen ins Thema und das ist echt spannend und dann machst du daraus lustige Sachen und findest Pointen, die findest du auch erstmal super lustig. Der Spaß hört dann so ungefähr 3, 4 Wochen vor der Premiere auf, wenn du das auswendig lernst und es mehrfach gehört und gelesen hast und es ist so der beste Gag, wenn du den 5-mal selbst gelesen hast, ist der ja so langweilig, dass du echt vom Glauben abfällst. Und diese letzten 3, 4 Wochen, das ist immer dasselbe, ich kenne das inzwischen, aber du denkst immer, dieses Programm ist jetzt leider dieses Mal überhaupt nicht lustig.
Ja.
Und du musst dir das erst wieder erarbeiten, das Gefühl dafür, dass das eigentlich doch beim Schreiben total prickelnd war. Mhm. Und auf der Bühne auch sein wird, aber das merkst du nicht währenddessen.
Noch schlimmer ist es, wenn dann dieser Gag, über den du auch nicht mehr lachen kannst, wenn der Zuschauer dann sogar beim ersten Mal schon nicht drüber lachen kann. Das ist dann das Schlimmste.
Das bedeutet ja noch gar nichts, weil dann gibt es ja noch ein zweites Mal und ein drittes Mal.
Du musst jetzt sagen, diese Situation kenne ich gar nicht.
Ne? Nein, bitte. Ich bin ja auch, also ich meine, erstens mal, wenn man ein Programm schreibt, muss man ja auch was wagen. Und ich schreibe ja sowieso immer viel mehr Material, als dann bei der Premiere im Programm ist. Das heißt, das ist ja auch eine kreative Technik, dass man sagt, hier ohne Schere im Kopf. Wir probieren das alles mal aus.
Ja.
Und dann guckt man, lässt man sich auch mal überraschen. Manchmal überraschen einen ja auch Gags oder Gedanken. dass sie viel stärker und tragender sind, als man das selbst vermutet hätte. Man muss da echt mal gucken. So.
Ja, natürlich.
Und das, was dann übrig bleibt, ist dann das Programm. Und das funktioniert dann meistens auch. Aber dass man Sachen wagt, es gehört dazu. Und ich persönlich, ich mag ja auch jede Woche irgendwas Neues auf der Bühne erzählen. Das heißt, zu meinem Tagesgeschäft gehört auch immer, dass ich jeden Abend dann mit irgendeinem Satz oder einer kleinen Passage auf die Bühne gehe, die ich mir heute im Auto überlegt habe. Und dazu gehört auch, dass man es aushält, dass die eventuell außer mir im Auto natürlich keiner lustig wird. Das kann passieren, aber das ist eigentlich doch, finde ich, der Reiz vom Ganzen. Zumindest in dieser, in der Experimentierecke des Live-Programms oder in der Entstehungsphase eines neuen Programms.
Man muss wagen und ich wage etwas. Dann wollen wir natürlich auch Dinge hören, wo du was gewagt hast und es ist schiefgelaufen. Du weißt, da haben die Leute immer den meisten Spaß dran.
Ja.
Wie zum Beispiel?
Du, das ist ja, das muss ich ja sagen, das wirst du sicherlich verstehen, da setzt ja auch bei mir dieser ganz normale psychologische Prozess der Verdrängung ein. Ja, das heißt, klar, ich habe natürlich wirklich überhaupt keine Erinnerung an misslungene Sachen. Also da müsste ich mich jetzt echt drauf vorbereiten, müsste ich echt mal zurückblättern in alte Manuskripte und so. Ich komme ja auch aus der Sommerpause und das heißt, die traumatischen Erlebnisse sind doch jetzt alle schon Wochen oder Monate her.
Und das ist auch gut so.
Das ist sehr gut so, das macht einen frei.
So, den Titel vom neuen Programm, den kennst du auf jeden Fall, ne? Bullshit ist kein Dünger.
Jo.
Sehr schöner Titel. Wann kamst du auf den?
Na, so vor einem Jahr. Also das ist der Punkt, wo die Agentur sagt, hallo Freddy, wir brauchen jetzt mal einen Titel. Also, weil wir wollen Termine machen, haben auch schon die ersten, aber die fragen jetzt, wie es heißt. Und dann musste was, und das finde ich den schlimmsten Teil des Berufes, sich einen Titel auszudenken.
Ja.
Weil ich dann immer so eine Liste mit 100 schlechten Titeln mir krampfhaft ausdenke. Richtig. Meistens auch im Sommer übrigens, in der Hitze, wo ich gar nicht gut denken kann. Dann hast du diese Titel und dann musst du dich für einen entscheiden. Und dann nimmst du halt, dann fragst du deine Agentur und deine Frau und deine Freunde, wie findet ihr den? Und dann finden die alle immer die ganz furchtbar, die du eigentlich heimlich toll findest und die findest sowieso was anderes. Ganz schlimm.
Man darf niemanden fragen.
Nee, ich habe das dieses Jahr auch beschlossen. Ich habe eigentlich dieses Jahr keinen gefragt. Ich habe nur meine Agentur gefragt, findest du den okay? Sagte, geil, super. Also, und dann, es geht einfach darum, dass ich auch ein bisschen angefixt werde von dem Titel. Also, weil ich denke mir erstmal den Titel aus. Und dann muss man ein Gespür dafür haben, ob da sich jetzt Türen öffnen, ja, und ob da mich Ideen anspringen aus diesen Räumen dahinter. Und das war bei dem Titel. Bullshit ist kein Dünger sofort so. Das Wort Bullshit liegt ja in der Luft. Das ist ja seit 1, 2, 3 Jahren. Du hast das nicht erst seit sagen wir mal, Trump und Facebook und Fake News und sowas. Dieses Thema Bullshit, viele spielen auch Bullshit-Bingos in den diversen Themengebieten und sowas. Das liegt echt in der Luft. Und ich habe mir überlegt, abgesehen davon, dass der Spruch lustig ist, über das Phänomen Bullshit ein bisschen nachdenken zu wollen. Und ich habe da einiges rausgefunden.
Hast du Bullshit-Bingo gespielt schon mal?
Also immer so, wenn einer mal online als postet. Das gibt's ja für alles, für Politikersprech und für was weiß ich. Das ist ja ein schönes Hobby. Sodass ich auch beschlossen habe, ein Bullshit-Bingo mache ich jetzt in meinem Programm nicht, weil das haben wir ja alle schon gehabt.
Gut. Auf jeden Fall, es geht um andere Phänomene des Bullshits. Wie man den Bullshit erkennt zum Beispiel.
Ja, wie man ihn erkennt, was er ist, wie man erkennt, wie man ihn los wird, was man dagegen tun kann.
Wie erkennt man ihn?
Es gibt verschiedene Anzeichen. Also der Bullshitter an sich, der ist ja auf Wirkung aus erstmal. Dem geht es ja gar nicht um Inhalt. Der will ja nur was sagen mit einem Effekt. Meistens will er mit Bullshit von irgendwas ablenken. Das ist meistens das eigentliche Ding. Und der Bullshitter macht deswegen auch zum Beispiel keine Pausen.
Ach was.
Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, damit man merkt, dass es mir ernst ist. Der macht keine Pausen, weil in Pausen könnte man nachhaken, könnte man eingreifen, könnte man eine Frage stellen und dann müsste der Bullshitter das Thema vertiefen. Das will er gar nicht, weil er hat eigentlich vom Thema überhaupt keinen Schimmer. Es geht ihm auch nicht ums Thema.
Leute ohne Pausen
sind sehr verdächtig.
Ja.
Auch verdächtig Leute, die dann, wenn man sie was fragt, spontan das Thema wechseln. Das ist auch schon, daran erkennt man Bullshitter auch. Also weil die wollen weg von dem Thema. Das Thema interessiert ihn nicht.
Und wie können wir uns gegen Bullshit wehren?
Schwierig, ne? Also weil man auch wirklich anfällig ist und weil man auch selbst in die Lage gerät, Bullshit zu reden. Das Schöne ist, ich nehme mich auch selbst gar nicht aus in meinem neuen Programm, das passiert jedem. Es gibt auch Bullshit, der einfach aus einer gewissen Überforderung heraus entsteht, wenn du was gefragt wirst und bist nicht drauf vorbereitet.
Und da redest du einfach einen Scheiß. Redest
du oft einen Scheiß. Oder wenn du halt einfach, also wenn du manchmal auch, wenn du was übernimmst, wenn du ohne nachzudenken irgendwas nachplapperst, läufst du auch Gefahr, Bullshit zu erzählen, ohne es überhaupt zu merken. Und man braucht erstens braucht man, glaube ich, gute Freunde, die einen darauf hinweisen. Man braucht Leute, die mit einem auch diskutieren und die sagen, denk nochmal drüber nach. Und man braucht dann auch die Offenheit, nochmal drüber nachzudenken. Ansonsten gilt, man muss wach sein. Ne? Man muss möglichst viele Informationen haben. Man muss wach sein und über das, was man denkt, auch immer wieder nachdenken.
Eine Frage aus dem Programm. Kann man Bullshit auch als Schlager recyceln?
Natürlich. Ich habe herausgefunden, dass das also ein Lackmustest für Was ist Bullshit könnte auch sein, geht das als Schlager? Ja, ich habe jetzt so ein paar Sätze und ich habe im letzten Programm schon so eine Schlagergeschichte gesungen und die hatte das vorher auch noch nie gemacht, 10 Jahre lang nicht. Und es war letztes Jahr so Granate. Irgendwie fanden Leute das, gerade wenn ich dann so als seriöser politischer Kabarettist am Schluss noch so eine Schlager.
Was war das für ein Song?
Unglaublich. Es war ein selbstkomponierter Song.
Und wie heißt
der? Der hieß im letzten Programm, hieß der Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. So. Und war aber so eine richtige fette Schlagernummer. Und es hat so Spaß gemacht, dass ich dachte, ich mache das jetzt wieder. Und jetzt kam ich drauf, dass das Bullshit als Schlager taugt. Und dieses Jahr habe ich mir jetzt im Programm ausgesucht, den schönen Bullshit-Satz, der, glaube ich, aus Überforderung stammt, ist dieses legendäre Fußballer-Zitat: Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Ja. Ist auch Überforderungsbullshit. Da muss jemand was sagen und haut dann einen raus. So, und der Satz ist so toll, dass ich da echt einen Knaller. Das ist Helene Fischer. Also super. Und ich habe auch mit meiner Musik, ich mache dann immer alle 2-3 Jahre, produziere ich mir selbst ein Playback. Und ich komme da normalerweise im Tagesgeschäft gar nicht dazu. Und da saß ich wieder da am Sequenzer an meinem Computer und hatte einen Spaß. Ich hatte so ein bisschen Recherche betrieben, wie das bei Andrea Berg und Leuten so klingt. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen. Ach, herrlich.
Und wie klingt das bei denen? Wie machen die ihren Sound?
Na, wichtig ist erstmal immer die Bassdrum, die so tut, als wäre es ganz ernst. Und dann aber so blubbernde, wabernde, Synthi, Schnick-Schnack-Sounds und Echo und so. Ach, herrlich.
Wenn du Bullshit entlarvst, du hast dafür einen Buzzer dabei.
Ja.
Oder einen großen roten.
Ich habe diesen Notaustaster.
Oder hast du den letztes Mal schon gehabt?
Hatte ich schon im letzten Programm.
Der war schon im letzten
Programm. Der ist jetzt so ein bisschen mein Markenzeichen und ich benutze den aber dieses Mal nur noch ein einziges Mal im Programm. Oh, und zwar am Anfang. Ah. Das Programm beginnt mit so einer Einspielung mit lauter Sätzen, die man kennt. Also von wegen, die Nahles sagt, ab jetzt gibt's auf die Fresse und Seehofer redet von seinem Heimatmuseum, aus Versehen Stadtministerium. Und das, ne, dann kommt der Trump und sagt hier, schöne Mauer bauen und so. Und das türmt sich so übereinander zu einer unerträglichen Klangcollage, bis ich auf die Bühne gestürmt komme und das mit dem Buzzer beende. Das heißt, ich halte diese Notaustaste, ist ja das auch in der Fabrik. Ne? Wenn die Maschine verrückt läuft, musst du auf die Notaustaste drücken, dann musst du anhalten, gucken, ob jemand verletzt ist, was los ist, was passiert ist, was repariert werden muss. Klar. Und das mache ich auch. Ich halte alles an und dann machen wir mal 2 Stunden Kabarett, um mal zu gucken, was los ist.
Wo hast du den eigentlich her, den Buzzer?
Ja, aus dem Großhandel.
Also kriegt man so einfach so einen Notknopf da?
Nee, also
so einen
Knopf, ja, das ist ja das, den Knopf kriegst du. Ja, aber keinen Buzzer, keinen buzzenden. Ja, der Knopf ist ja erstmal aus der Industrie, also damit werden Maschinen angehalten, aber der macht natürlich nicht Burp.
Aber das wird auch zugespielt einfach.
Nein, das muss ja das aus dem Gerät heraus. Ich möchte das
jetzt mal ohne Witz.
Natürlich.
Ach so.
Ja, ich kann, wenn immer ich will, kann ich da drauf und es macht Burp. Das hat mein Bruder gebastelt. Ich habe das dann recherchiert. Es gibt so einen Buzzer für irgendein Brettspiel, aber der ist ganz leise, der geht nicht für die Bühne. Und richtige Buzzer kann man für Quizshows, müsst ihr ja wissen hier von den Medien, das kann man auch kaufen. Aber so eine Buzzeranlage kostet gleich irgendwie 5.000 Euro. Ja, weil die dann so mit wer als Erster und sowas gleich das auswertet. Und
hat dein Bruder gebastelt?
Mein Bruder hat den gebastelt. Der ist mein
Ingenieur.
Der ist, wie heißt das, Astrophysiker vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Das ist quasi ein weltraumtauglicher
Buzzer,
den ich da habe. Und der ist auch nicht kaputt gegangen in den letzten 4-5 Jahren.
Ja.
Und der ist ein Profi-Buzzer.
Der rostet auch nicht, wenn Mondstaub draufkommt.
Überhaupt nicht. Der könnte sogar eine Mars-Mission wahrscheinlich. Nur, dass ich dann mitmüsste, habe ich keinen Bock drauf.
Ist das erste Mal, dass dein Bruder was für dich gebastelt hat?
Ach, der hat schon in Anfangszeiten uns ab und zu mal, wenn wir was, so eine Requisite, das kann ich nicht herstellen, meinen Bruder fragen, ist immer, der hat viel zu tun und sowas, aber wenn er dann dazu kommt.
Ja, sehr witzig.
Der hat uns mal in Studentenkabarettzeiten, hat er uns mal ein E-Meter gebaut. Weißt du, dieses Ding, wo so Scientologen so Ausschläge feststellen, wenn du was sagst, so eine Art Lügendetektor fast. Ach, das haben wir mal auf einer Bühne benutzt.
Ja.
Der hat uns so ein Ding gebaut, einen Kasten, der hat auch gemacht und einen Ausschlag und ein Licht gehabt. Das war toll. Diese Astrophysiker, die haben es drauf, du.
Aber total. Du hast 20-Jähriges dieses Jahr. Hm. Seit 20 Jahren stehst du auf der Bühne. Ja. Das erste Programm, das hieß damals Cabarezzo.
Ja, Cabarazzo.
Cabarazzo, genau, nicht Cabarezzo.
Singular von, also es war wie Paparazzi und Paparazzo. Ja. Das hat immer keiner verstanden, weil den Singular keiner kennt. Aber Cabarazzo, so hieß das. Natürlich.
Cabarazzo.
Weil die Idee war, dass der Kabarettist ja auch wie so ein Paparazzi oder eben Paparazzo eigentlich, dass der ja auch so Momentaufnahmen eigentlich macht.
Ja.
Und auch der Leute gerne mal erwischt in blöden Momenten. Das macht der Kabarettist ja auch gerne. Das war damals die Idee. So ging es eigentlich los mit dem.
Wo war der allererste Auftritt?
Das war da in Mannheim. Da habe ich meine
ersten, in Mannheim?
In Mannheim habe ich meine ersten Aufträge gemacht.
Ja. Was erinnerst du noch von diesem allerersten Abend?
Es gab einen fließenden Übergang, weil ich ja vorher auch so in der Schule schon Kabarett gemacht habe. Ja, und so ständiges Kabarett. Also da gibt es einen fließenden Übergang. Aber die ersten eigenen waren ja noch so, da habe ich ja noch Lesekabarett gemacht, weil ich ja noch, ich war ja Fan von Hans-Dieter Hüsch. Und da saß ich hinter meinem Keyboard und hatte so ausgedruckten Text vor mir liegen. So war das.
Du bist, ich weiß gar nicht, wo das war, aber ich habe es auf Instagram gesehen, da hattest du eine sehr schöne Werbung, die wahrscheinlich auch unter Bullshit fällt. Ich liebe meine Eier, Inka auch, hast du gepostet.
Ja, das war so ein wie heißen die, so ein Hühner...
So ein Hühnerhof oder was?
Ja, genau, der Chef eines Hühnerhofes.
Da war er und sie abgebildet, ich liebe meine Eier, Inka auch.
Stand an der Straße, das sind immer die Momente, wo ich dann, wenn meine Frau nehme, sage ich, Schatz, hier, Knips. Ich fahre da noch ganz langsam auf der Bundesstraße, was immer ein bisschen für Verwirrung hinter mir sorgt. Und dann haben wir da einen Schnappschuss gemacht. Und dann habe ich den online gestellt. Rausgefunden, dass man den Bauer sogar kennen muss, weil der irgendwie auch so Bauer sucht Frau. Wusste ich natürlich wieder nicht.
Und wo war das? Ostsee oder Mannheim?
Das stand an der Bergstraße. Das habe ich in Bensheim gesehen.
Ach, in Bensheim. Ja. Er liebt seine Eier und Inka auch.
Wahrscheinlich mag sie gern Rühreier.
Und du hast einen schönen Dialog auch noch gepostet. Da habe ich mich gefragt, hast du den erlebt vorm Süßigkeitenregal, wo sich die zwei Omas treffen?
Ha, Moment.
Die eine sagt, ach, suchen Sie auch Osterkram? Da sagt die andere, ist echt schwierig, sich zu entscheiden.
Ja, ja, ja.
Die andere dann, ja, ich will was im Haus haben, falls mich die Enkel besuchen. Und wenn keiner kommt, muss es mir ja auch schmecken.
Du, das ist echt, das kannst du dir nicht ausdenken. Das habe ich wirklich im Edeka hinter mir. Das war so ganz putzig, auch rührend. So, ja, und wenn sie nicht kommen, dann muss es mir ja auch schmecken. Das war eigentlich ein ganz trauriger Moment, aber du weißt ja, der Humor, die Komik und die Trauer liegen ja oft nah beieinander.
Das ist einfach pragmatisch.
Ja.
Solche Leute brauchen wir am
so
Max-Plug-Institut auch.
So möchte ich auch alt werden.
Du bist von Pragmatikern umgeben.
Ja.
Ob es die Oma im Supermarkt ist oder dem Bruder, der dir irgendwas bastelt.
Wahnsinn, ne?
Das ist toll. Toll. Aber du brauchst diese Unterstützung natürlich auch in diesen Zeiten, nachdem ja wirklich viele deiner großen Idole gegangen sind.
Ja, ich hatte schwer getroffen.
Also Leonard Cohen, warst du sehr großer Fan, der mich ja nie irgendwie besonders präsent war, Leonard Cohen. Das ist irgendwie nicht so meine Baustelle gewesen.
Ja, ich auch nicht. Ich bin durch einen Lehrer zu Schulzeiten draufgekommen und das war dieses Schulkabarett. Da haben wir auch ein, zwei Songs von Cohen damals gemacht und dann habe ich mir das angehört. Und ich habe als erst einmal auch nur gedacht, was ist das für eine blöde Musik mit diesen 2,5 Akkorden und 3,2 Tönen, die er singen kann. Mhm. Und dann hat mich aber die unglaubliche Poesie erwischt und auch ich habe auch verstanden, dass bei ihm die ganze große Kunst im Weglassen von Akkorden und Tönen besteht, dass das so ein Zen-Garten
ist. Das ist ja schwer zu verstehen natürlich.
Ich habe da auch erst gebraucht und dann war ich aber drin und dann habe ich gemerkt, dass dieser Mann Balsam für die Seele ist mit dem, was er denkt und wie er singt.
Ja.
Und dass es unglaublich schön ist, was er singt, auch wenn es so düster ist. Und ich sage es immer ganz im Ernst, ich bin sogar einmal, habe ich schon ewig her, lag ich mit Fieber im Bett und habe 2 Stunden Cohen gehört und dann war das weg, weil das ist Medizin.
Ach was?
Ja, ich sag dir das.
Welche Zeilen liegen dir denn besonders am Herzen von Leonard Cohen? Überzeug uns mal von der Poesie dieses Mannes.
Eine der späteren Platten, ich glaube diese The Future, da heißt es so schön, there's a crack in everything, that's how the light gets in.
Okay.
Also in allem ist ein Riss und so kommt das Licht hinein. Der Gedanke, das so, ne? So ein Riss, was kaputt ist, beschädigt ist, das ist nichts Schlimmes, das kann sogar ein Tor sein.
Ja.
Das ist, finde ich, ganz, ganz groß. Das ist für einen Musiker.
Ja, das ist toll.
Ein Klopper.
Ne? Das ist toll. Welchen Song hören wir uns als allererstes an? Also, wenn wir Leonard Cohen mal für uns entdecken wollen, posthum.
Schwierig. Man muss ganz ehrlich sagen, sehr viele sind sehr ähnlich und dann ist es ein bisschen wurscht. Aber natürlich ist Suzanne ist natürlich ein wunderbares Liebeslied.
Ja. Wer ist Suzanne? Was ist die Geschichte hinter Suzanne?
Suzanne weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur Marion.
Ja.
Ist von So Long Marion. Das war eine frühe Liebe von ihm, die ihn dann verlassen hat und so, aber er hatte mit dieser Frau noch immer so über die Jahre Briefkontakt.
Ja.
So Long Marion. Und dann ist Marion ist irgendwie ein Jahr gestorben, bevor Leonard Cohen gestorben ist. Und die Angehörigen von Marion haben dann ihm gesagt, übrigens, es geht ihr nicht gut. Ich weiß, ihr seid nicht in Kontakt, aber es geht ihr nicht gut. Und nur, dass du es weißt. Und dann hat er ihr einen Brief geschrieben, der ist dann posthum nach seinem Ableben auch veröffentlicht. Er hat gesagt, du gehst nur vor. Wenn du die Hand nach hinten streckst, kannst du mich schon fühlen. Und das ist
Hammer.
Tief. Der Mann war sehr, sehr tief.
Und dann müssen wir aber auch über Bowie sprechen natürlich.
Natürlich.
Ich habe Bowie persönlich, also nicht persönlich getroffen, um Gottes Willen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich wollte nur sagen, ich habe ihn...
Muss ich auf die Knie fallen.
Nein, vergiss es. Ich habe ihn persönlich für mich entdeckt. Ja. Tatsächlich erst ein Jahr, bevor er gestorben ist.
Ja, Hammer.
Ich kannte die Hits natürlich und China Girl und Let's Dance oder was auch immer.
Aber du hast ja deinen ganzen Backkatalog erschlossen.
Noch nicht. Ich bin noch dabei.
Da fehlen noch Sachen.
Nein, das ist ja das Schöne. Und bei mir war es so, dass ich damals in dem Bowie Musical in New York war. Ich war einer der wenigen.
Du hast Michael C. Hall gesehen.
Ja. Sehr abgefahrenes Stück. Hast du es gesehen schon?
Ich habe es nicht gesehen.
Was hier in London gespielt wurde.
Ja. Also ich habe ja mit Hennes Bender.
Die waren schon in London, ne?
Der hat das schon gesehen. Ach, in London, ja. Auch jetzt hier in Deutschland. Gibt es ja auch schon in Dortmund. Haben sie es auch jetzt auf Deutsch. Und da bist du eingestiegen.
Und da bin ich so wirklich eingestiegen.
Wie geht das? Weil das Musical ist ja sehr... unverständlich.
Sehr unverständlich.
Also fast auch unzugänglich, wenn da nicht ein paar Hits gesungen werden würden.
Total.
Aber es hat sich dann in den Kosmos gezogen.
Ja. Und wem erzähle ich's? Du bist einer der größten Fans. Du kennst alles. Du hast mit deinem Kollegen Hannes Bender, ihr habt ein Telekolleg Bowie gemacht.
Ja.
Ja, das habe ich allerdings noch nicht durch.
Wenn du die neue Alben dir anhörst, dann guck immer in die Folge rein, weil das ist auch, viele haben gesagt, Mensch, da kommt man nochmal auf ganz andere Ideen. Und wir haben das auch, Hannes und ich, wir sind ja beide, ne, er ist Comedian, ich Kabarettist, wir haben uns oft gesehen Backstage bei so Mixed-Shows und sowas. Und dann haben wir irgendwann durch Zufall vor 3-4 Jahren rausgefunden, dass wir beide ja unglaubliche Bowie-Fans sind. Ja. Und dann ging das los, dass wir Backstage immer nur über Bowie geredet haben und alle anderen Kollegen schon so genervt waren, dass sie sagen, könnt ihr das nicht woanders machen? Erzählt's doch eurem Friseur. Und weißt, ne, früher hat man gesagt, erzählt's dem Friseur, heute macht man einen Podcast.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das so. Und das Telekolleg Bowie, wir haben alle, also in 34 Folgen, haben wir alle Alben ausführlich besprochen, teilweise bis zu einer Stunde. Mhm. Und konnten bei der Gelegenheit vorher eben auch nochmal super recherchieren. Und also für uns war es beide echt ein Hammer, als Bowie gestorben ist. Weil wir waren ja vorher schon, ne, am Diskutieren, ja, und sowas. Und dann stirbt der. Und wir waren beide echt, wir wussten, dass wir Bowie toll finden. Mhm. So. Aber wir haben geflennt wie kleine 13-jährige Mädchen. Mhm. Und wir waren schockiert, weil wir das nicht geahnt hatten, wie viel der eigentlich auch für unser Leben. Das ist aber so. Wenn du einen Musiker und seine Gedankenwelt halt 30 Jahre oder was verfolgst oder länger sogar, dann wird er ein Teil deines Lebens. Und auch wenn du den nie getroffen oder gesprochen hast, wenn du nur die öffentliche Person kennst, wenn der dann plötzlich weg ist, dann hast du eine Trauerphase. Ich habe früher immer so gelacht über Leute, die irgendwie bei Lady Di tot in Tränen, auch wie kann man nur, ich habe es jetzt selbst gehabt. Also
ja. Wann hat er dich gepackt und vor allem, was war's? Wie hat er dich reingesaugt in sein Universum?
Also es lässt sich ganz einfach damit sagen, es war wirklich ganz früh, als ich anfing, mich für Popmusik und Rockmusik zu interessieren, so mit 13,5 oder sowas. Und ich habe im Radio, da guckt man ja, ne, in dem Alter versucht man ja, was gibt's denn? Da hört man Radio und sucht irgendwas, wo man mal hängen bleiben kann. Mhm. Und ich hatte im Radio gehört dieses wunderbare Space Oddity mit Major Tom.
Ja.
Und das fand ich ein tolles Lied. Und dann hatte ich auch im Radio gehört, ein bisschen ein Jahr später, da kam Let's Dance. Und ich fand diese beiden Künstler unglaublich toll, bis ich merkte, es ist derselbe. Und das fand ich irre, weil diese, gerade die beiden Stimmen, Bowie war immer ein Schauspieler und auch wie er gesungen hat, war eigentlich ein schauspielerischer Ansatz. Mhm. Und diese beiden Stimmen, die er da verwendet, in diesen beiden Songs, das klingt wie zwei ganz verschiedene Künstler. Und da bist du schon am Kern von was Bowie ist und macht. Und das hat mich sofort fasziniert. Ich habe mir dann, das ist schlimm, wenn du in dem Alter anfängst, dich für Bowie platzen, und du kaufst eine neue und die klingt wieder ganz anders. Denkst, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch das, was ich so toll fand. Und dann kommst du erst da so langsam rein. Und das ist aber unglaublich faszinierend gewesen. Und er hat so viel verschiedene Sachen gemacht. Und er hat auch Sachen gemacht, wo man sagen kann, im Grunde sind die schlecht gewesen. Aber selbst in den schlechten Sachen von Bowie ist noch so viel an Ideen drin, dass jetzt gerade, wenn man so sich das im Nachhinein alles nochmal anhört oder sich damit beschäftigt, dass man immer noch denkt, eigentlich hatte das immer noch Substanz. Mhm. Ja, selbst die Machwerke der End-80er. Mhm. Ja, sein berühmt-berüchtigtes Never Let Me Down Album wird er jetzt auch nochmal, erscheint er jetzt im Herbst nochmal, die nächsten Wochen.
Ja.
Das ist nochmal remixed, kann man gar nicht sagen, neu aufgenommen worden.
Okay.
Die haben alles rausgeschmissen auf den Aufnahmen, was 80er und furchtbar war, nämlich das ganze Schlagzeug, Drumcomputer, Kram, ganz viele Synthes. Haben das nochmal mit echten Schlagzeuger und mit echten Gitarren von Bowies Weggefährten der späteren Jahre aufgenommen. Quasi in seinem Geist. Er hatte das selbst schon mal gemacht, noch zu Lebzeiten bei einem Song.
Okay.
Und da sagte man, ach, wenn ich das ganze Album nochmal irgendwann so, das wäre ja schön, haben die jetzt gemacht. Und da ist jetzt auch der erste veröffentlicht. Und du denkst, siehst du mal, das war nicht Grütze. Das hatte halt diesen Soundschleier der 80er und so ein paar. Ne, das war ein bisschen zu, ich bin glamourös und sexy und 40 wie Madonna so. Das war ein bisschen Plastik alles. Aber die Songs sind trotzdem groß und haben die ganze auch tiefe, das ist das Bowie-Kosmos. Bowie ist immer voller Anspielungen, voller Querverweise. Bowie ist ein Maler eigentlich, weil er Bedeutungen und Zitate übereinander pinselt, bis es fast nicht mehr zu dechiffrieren ist.
Du meinst musikalische Zitate?
Musikalische Zitate, textliche Zitate, gedankliche
Assoziationen. Die kommen aus was? Aus Romanen von Philosophen?
Ganz genau, aus Romanen von Philosophen. Von Bowie ist auch, war auch ein wandelndes Rock- und Pop-Lexikon, der kannte alles, wusste alles und ist auch da voller Anspielungen. Ja, sein letztes Album heißt ja Black Star und das war ja so ein bisschen ein Vermächtnis.
Und das wusste noch vorher keiner. Das
wusste vorher
Aber keiner. Er wusste, dass er sterben würde.
Black Star ist ein Song, ein ganz unbedeutender Song von Elvis Presley. Kennen eigentlich wenige. Und Presley hat am selben Tag Geburtstag wie David Bowie. Und im Song Black Star geht es darum, jeder von uns hat über sich so einen schwarzen Stern, den siehst du normalerweise nicht. Wenn du ihn siehst, weißt du, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und so hat Bowie sein Album, das letzte, benannt. Und gleichzeitig diese Brücke von sich zu, also größenwahnsinnig natürlich, diese Brücke von sich zu Elvis Presley gezogen. Und das, aber so hat er immer Sachen zusammengebastelt, wo du eigentlich, wenn du es mal verstehst, nur mit den Ohren schlackerst.
Und das Video dazu, wo er die Kamera so von oben auf den im Bett liegenden Bowie einfach immer weiter nach oben geht, eindeutiges Zeichen, ne?
Ja, ja, also das war furchtbar. Das letzte Bild, das wir von Bowie haben, ist, wie er rückwärts in einem Kleiderschrank verschwindet und die Tür von innen schließt, in einem Original-Bühnenkostüm oder Fotokostüm aus den 70ern, also so wirklich quasi museal. Und quasi da rückwärts im Schrank verschwindet. Das war das letzte Bild.
War das ein netter, zugänglicher Typ eigentlich, David Bowie? Oder war der einfach nur abgespaced?
Nein, was man so hört, war er quasi in den letzten 20 Jahren. So nach seinem 50. war er. Da hatte er diese neue Frau, Iman. Das ist, glaube ich, eine sehr patente und zupackende Frau, obwohl die ein Topmodel ist. Aber die ist, glaube ich, echt als Kerl, also die ist echt schwer in Ordnung. So, ne? Pferde stehlen, würde ich sagen, so die Abteilung. Und dann hat er eben auch diese Tochter nochmal bekommen, diese Alexa, die jetzt irgendwie 16 ist oder was. Und da, durch dieses späte Familienleben war er doch so geerdet und ausgeglichen. Und das hast du ja auch bei der letzten großen Tour 2003 oder was, hast du das ja auch gesehen. Der war so entspannt und gut gelaunt und brillant. Das war ein dufter Typ in den letzten 20 Jahren. Natürlich war er immer David Bowie. Und du hörst immer so Leute, die mit ihm zusammenarbeiten. Also auch dieser Autor von dem Musical, dieser Walsh oder wie der heißt. Und diese alle, die sagen immer, da lief das Büro an, triff dich doch mal mit David Bowie. Und dann bin ich dahin und habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Aber ich habe innerlich gezittert und sowas. Das ist halt eine Ikone gewesen zu Lebzeiten. Und das wusste er auch.
Ja.
Und alle Leute, die mit ihm gearbeitet haben, haben gesagt, das ist David Bowie, ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Ja.
Also ich weiß, du weißt natürlich alles über Bowie schon. Aber ich wollte mich jetzt dann nochmal so reinlesen in das ganze Leben und was er alles gemacht hat. Aber es gibt keine Biografie, die so richtig gut ist bisher von ihm, ne?
Ja.
Sagt man.
Ja.
Das lese ich überall.
Wozu auch eine Biografie im eigentlichen Sinne? Du solltest ein Buch lesen, das sich mit dem Werk von David Bowie beschäftigt und dabei gleichzeitig auch viel über ihn und sein Leben und die Phasen und alles erzählt. Englischsprachiges Buch.
Ja, welches ist
Rebel
das?
Rebel
Rebel.
Rebel Rebel. Das ist Band 1, Band 2 wird demnächst erscheinen. Das ist das Standardwerk.
Okay.
Von Chris O'Leary heißt er. Das musst du gelesen haben, dann weißt du Bescheid.
Buchtipp notiert. So, haben wir noch ein bisschen was über Bowie erfahren hier.
Immer.
Ist ja auch ein Herzensanliegen.
Natürlich.
Dass du überhaupt Zeit hast für diese ganzen stundenlangen Podcasts, die du da gemacht hast. Dabei bist du ein viel beschäftigter Familienvater vor allem auch. Ja. In deinem neuen Programm ist auch viel Kind drin? Oder nur im letzten?
Im letzten war ein bisschen Kind.
Bisschen drin?
Ich finde das immer doof, wenn so, weißt du, also andere sind auch schon Vater geworden.
Aber dein Sohn ist jetzt drei,
glaube ich. Der ist dreieinhalb.
Drei.
Das ist eine spannende Phase.
Richtig anstrengend.
Ja, super. Nee,
nicht spannend, anstrengend.
Anstrengend.
Aber nicht spannend, anstrengend vor allem.
Also so, an einem ausgeglichenen Tag findest du es auch spannend. Ja. Ich sage ja immer, ich mache gerade den Zen-Gürtel in, den schwarzen Gürtel in Zen-Buddhismus. So sage ich mal, den mache ich gerade. Weil du versuchst natürlich immer ruhig zu bleiben. Aber das ist super, weil jetzt fängt er ja schon an zu argumentieren. Ja, ich diskutiere mit dem Dreijährigen, so geht's schon los.
Weißt Worüber du? Wird diskutiert?
Du,
also außer über Schokolade.
In dem Alter haben sie ja immer diese Rückfälle in so Babyphasen. Da ist der dreieinhalb, kann schon echt gut reden für sein Alter. Und dann will er manchmal trotzdem wie ein Baby auf den Arm. Ne? Und er ist gestern, sagt Arm. Dann sag ich kann dich jetzt nicht auf den Arm. Ich wollte mir jetzt gerade einen Espresso an der Maschine machen. Dann sagt er, den kannst du doch mit der rechten Hand machen. So, und dann hat er recht. Ne? Oder wenn ich sage, wieso hast du jetzt schon wieder Mamas Handy in der Hand und tippst da drauf rum um die Bilder? Warum? Dann sagt er, weil es Spaß macht.
Ja.
So, und da bist du echt platt. Wenn das jetzt schon so ist, da kommt noch einiges auf uns zu.
Ja. Da kannst du nicht gegen argumentieren.
Ja, hat er recht. Ja. Ne? Dreijährige können auch schon mal recht haben. Das ist das Schlimme.
Wie konsequent bist du als Vater?
Total.
Cool.
Überhaupt nicht.
Achso, schlecht. Schlecht, das wird dich dein Leben lang verfolgen.
Ja, nee, man soll konsequent sein.
Ja, und es hilft auch und es ist gut. Ja. Man muss eigentlich. Es gibt keine Alternative. Es sei denn, du willst dir einen Rebel ranziehen.
Das will ich sowieso, aber du musst natürlich auch immer überlegen, was heißt konsequent sein. Also jetzt Prinzipienreiterei.
Das heißt nur, wenn man etwas sagt, muss man es auch machen.
Muss man es auch machen.
Ja. Wenn du nochmal Sand frisst in der Sandkiste, dann gehen wir nach Hause.
Natürlich,
das kann man machen. Das Kind guckt dich an, öffnet weit den Mund und frisst den Sand, in den die Hunde vorher reingepinkelt haben.
Dann musst du nach Hause gehen.
Musst du nach Hause gehen.
Das ist aber ärgerlich, weil dann sitzt du zu Hause mit dem Kind und es weiß weder das Kind noch du, was ihr jetzt machen sollt. Der Plan wäre gewesen, schön auf dem Spielplatz zu
sein. Das ist das Dilemma.
Ja, aber das ist ja das Furchtbare. Ich habe jetzt rausgefunden, Erziehung ist ja echt ein Knochenjob. Ja. Und das Schlimme ist, man sagt ja andauernd, nein, man kommt sich so negativ vor. Aber ich glaube, das ist Erziehung.
Kann denn deine Formel-1-Oma aus Heppenheim, kann die denn helfen bei der Erziehung ein kleines bisschen?
Nee, gar nicht. Also, weil die ist ja jetzt 94 und...
Oh Gott, die ist 94. Ja. Jedes Mal, wenn du zu Besuch bist, alle paar Jahre, dann denke ich immer, hoffentlich lebt die Oma noch.
Ja, ich sage immer, die lebt noch so lange, bis Vettel nochmal Weltmeister wird.
Richtig, ja.
das ist der Plan. Und die ist, also wir besuchen die immer noch, gerade mein Sohn und ich, wir besuchen die immer noch einmal die Woche und die blüht da echt auf, dass da geht dir das Herz auf, wenn du siehst, wie diese 94-jährige Frau, wie die da weich wird und mit dem, die spielen, ne? Die spielt mit dem. Also die kann sich nicht bewegen, sitzt im Stuhl. So, aber der spielt Eisverkäufer und sie sagt stundenlang, sie hätte jetzt keine Erdbeereis. Und dann kennt die nichts. Und die freut sich total. Das ist super.
Die ist toll. Die Oma, die auch wirklich den Vettel feiert, wenn er dann unten mit seinem Auto durch Heppenheim fährt und die Runde dreht, nachdem er wieder gewonnen hat. Also das Kind macht die Oma schon mal 5 Jahre jünger wieder. Dann ist sie nur noch 89. Dann, wenn der Vettel Weltmeister wird, wird sie weitere 5 Jahre jünger. Ja. Dann ist sie nur noch 84.
Ja, siehst du mal. Also da können wir noch ein paar Mal über sie reden, das wäre sehr schön.
Das wäre sehr schön. Dann wünsche ich mir viel Spaß auf der ganz neuen Tour.
Ja.
Geht ja jetzt los in Mannheim, da gibt es dir ja erstmal richtig, ne?
Das ist die Premiere. Am 26. dann spiele ich da von Mittwoch bis Sonntag 5 Tage. Alle sind herzlich eingeladen. Ich glaube echt, das wird ein Knaller.
Lampertheim kommt danach noch. 15.09. bist du in Speyer.
Ja, das sind die Vorpremieren.
Das sind die Vorpremieren.
Ja,
aber die müssen genauso gut sein.
Die sind noch ein bisschen experimenteller. Das kann man, je nach Geschmack, kann man sagen, das ist noch toller. Oder man kann sagen, ich gucke mir es an, wenn es fertig ist.
So, und im Oktober dann in Sinsheim in Trier, im November in Karlsbad Ittersbach und in Rheinstetten. Frederik Hormuth, danke für den Besuch. Bis die Tage wieder.
Danke für die Einladung.
Talk mit Thies.